glaube, viel mehr Leute interessieren sich für Musikjournalismus als jemals zuvor. Die wissen halt nur nicht, dass das so heißt.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, leider lassen die Corona-Krise und ihre Nachwirkungen rap.de nicht aus ihrem Klammergriff. Trotz deutlicher Kosteneinsparungen in den letzten Monaten reichen diese Anstrengungen zu unserem großen Bedauern nicht aus, um aktuell den Betrieb fortzuführen. Deshalb müssen wir den drastischen Schritt gehen und den Betrieb von rap.de einstellen. Um als Company nicht noch größeren Schaden zu nehmen, die Verlagsleitung Piranha Media GmbH. Das sind gewissermaßen die letzten Worte, die auf der Website des Hip-Hop-Newsportals rap.de erschienen sind. Ich selbst war treuer rap.de-Leser und habe auf dem Portal auch zwischen 2016 und 2020 meine ersten Schritte gemacht als Musikjournalist. Im September 22 wurde rap.de dann eben in einem Atemzug auch mit Spex und Juice.de eingestellt. Das Ende dieser Magazine ist ein Exempel für den Niedergang des klassischen Musikjournalismus.
Ja, mit diesen durchaus bedrückenden Worten gehen wir auch direkt rein in diese neue Folge Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Ich bin Lina Burghausen und habe die Musikbranche über die Jahre aus den unterschiedlichsten Perspektiven, unter anderem als Musikjournalistin und Promoterin, kennengelernt. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Alex Barbian. So heißt er, seit er mir nicht mehr Alex von rap.de heißt. Wie schon im Intro deutlich geworden sein dürfte, soll sich diese Episode von Deep Dive um den Bedeutungsverlust des traditionellen Musikjournalismus drehen. Wie weit ist diese Entwicklung vorangeschritten und wie groß ist die Lücke, die veränderte Magazine wie Spex, rap.de und Juice hinterlassen haben? Wer füllt sie und braucht es in Zeiten wie diesen überhaupt noch musikjournalistische Formate? Wie könnten diese in Zukunft überhaupt aussehen?
Ja, um all diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten, haben wir besonders im hinteren Teil dieser Folge auch wieder einen ziemlich großen Kader an ExpertInnen im Boot. Mit Mathilda Jelito, Melanie Gollin, Aida Bacher-Nejat, Laura Aha, Christian Thiaben, Torben Hodan und natürlich Lina Burghausen werden relevante Stimmen aus unterschiedlichsten Generationen des deutschen Musikjournalismus zu Wort kommen. Einige O-Töne sind einem Mitschnitt des Panels Musik und Medien – Do We Have a Problem? – Musikjournalismus im normalisierten Krisenmodus entnommen, das 2024 auf der Reeperbahn-Festival-Konferenz stattgefunden hat.
Der Transparenz halber, wir zeichnen diese Folge am 30. Januar 2025 auf. Unsere wichtigsten Quellen findet ihr in den Shownotes, da haben wir die verlinkt und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt da so eine Redewendung. Writing about music is like dancing about architecture. Frei übersetzt meint diese Redewendung, dass es quasi unmöglich, ja widersinnig ist, Musik mit Worten zu beschreiben. Versucht haben es die Menschen aber trotzdem immer wieder und das spätestens ab Ende des 18. Jahrhunderts. In diese Zeit fällt die Gründung der Allgemeinen Musikalische Zeitung. Das war tatsächlich ein regelmäßig erscheinendes Musikmagazin aus meiner Wahlheimat Leipzig, das Symphonien, Opern und Oratorien rezensiert und das bis 1882 existiert hat.
Ja, die meisten Ausdrucksformen und Aspekte, die wir jetzt so mit dem Komplex Musikjournalismus verbinden, haben sich natürlich viel später etabliert, nämlich mehr oder weniger parallel zur Pop- und Rockwelle, die die globale 68er-Bewegung losgetreten hat. In den 70er Jahren ist eine breite Kultur- und speziell Musikpresselandschaft entstanden, in der große Magazine wie zum Beispiel der amerikanische Rolling Stone, immer professioneller werdende musikjournalistische Radioformate und nischige Fanzines gleichermaßen ihren Platz hatten.
Um vielleicht die Relevanz von Musikmagazinen in dieser Zeit nochmal zu verdeutlichen, hilft vielleicht eine Zahl. So zu seiner besten Zeit, also in den 70ern, hatte die britische Rockzeitschrift New Musical Express, also NME, eine wöchentliche Auflage von 270.000 verkauften Heften. So zum Vergleich, für eine Platin-Schallplatte muss man 150.000 Einheiten verkaufen. Mhm. Das ist wöchentlich, das ist schon wild.
Ja, das ist schon krass. In den für die Musikbranche goldenen 80er Jahren ging mit MTV dann auch noch der erste reine Popkultur-Fernsehsender an den Start. Ab 1997 gab es diesen Sender dann auch auf Deutsch. In der Zwischenzeit hatte wiederum auch Viva Deutschland den Betrieb aufgenommen. Und damit wären wir dann auch so ungefähr in dem Zeitalter angekommen, das für uns beide prägend war. Lina, erzähl doch mal von deinen frühen Berührungspunkten mit Musikmedien. Wie und wo hast du in den späten 90ern, in den frühen Nullerjahren deine Lieblingsbands kennengelernt und dich über die so informiert?
Ich liebe die Frage ganz doll. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Ich glaube, was uns beide eint, ist, dass wir beide so Generation MTV und Viva sind, wie du gerade schon gesagt hast. Allerdings muss ich sagen, so über die klassischen Sendungen, die es da so gab auf diesen beiden Fernsehsendern hinaus, waren für mich gerade so in den frühen Jugendjahren, nenne ich es mal, so Magazine wie Bravo und Jam tatsächlich ziemlich wichtig, weil da gab es ja auch irgendwie kleine Reviews und abgedruckte Songtexte und natürlich sehr viel Gossip. Dann, als ich ein bisschen älter wurde, gab es so eine Tanke in meiner Heimatstadt, wo es halt Musikmagazine gab. Und meine ganz große Liebe war tatsächlich ein Musikmagazin namens Bounce. Das gab es nur ganz kurz, aber ja, natürlich auch die Juice und Backspin. Das war halt die Quelle für so Hip-Hop-Geschichten und das war halt meine Welt schon immer. Und selbst wenn ich im Urlaub war im Ausland, habe ich mir halt dann da irgendwelche Hip-Hop-Magazine gekauft, auch wenn ich die Sprache nicht konnte. Und einfach, weil ich Fan war und alles gesammelt habe, was irgendwie mir einen Background zu meiner Lieblingsmusik geben könnte. Und sobald es dann einen stabilen Internetzugang gab in meinem Haushalt, war wirklich gar kein Halt mehr. Und ich bin auf die Jagd gegangen nach den ersten Online-Magazinen, nach Blogs, um halt auf dem Laufenden zu bleiben und halt neue Musik zu entdecken.
Ja, ich finde, durch deine Ausführungen ist jetzt ziemlich gut deutlich geworden schon, welche zentralen Aufgaben dieser, ich nenne ihn jetzt mal so, klassische Musikjournalismus zu erfüllen hat. Die wichtigste Funktion ist sicherlich die Empfehlfunktion. Menschen konsumieren die Musikpresse, um Artists, um Bands, Alben, Songs, Veranstaltungen, Trends präsentiert zu bekommen, von denen sie ohne die Musikpresse eben einfach nichts mitbekommen hätten.
Ja, MusikliebhaberInnen konsumieren die Musikpresse aber auch, um tiefer in den Kosmos ihrer LieblingskünstlerInnen eintauchen zu können. Und dank tiefgreifender Interviews oder dank tiefgreifenden Berichten gibt es eben Einblicke hinter die Kulissen, die sonst eben einfach nicht zu finden sind. Und Interviews, Hintergrundberichte, natürlich auch Rezensionen, die haben noch eine andere Funktion. Nicht nur die halt Fans auf dem Laufenden zu halten, sondern die dienen auch einer kritischen Einordnung des Geschehens auf dem Musikmarkt. Und die kommen von Menschen mit einer hohen fachlichen Expertise, einer edlen Feder, wenn man so möchte, also einer guten Schreibe und einem guten Überblick über das, was eben so in der Musiklandschaft passiert. Und auf deren Urteile und auf deren Positionen eben Musikfans auch vertrauen können. Und diese Menschen waren für mich auf jeden Fall immer und ich glaube auch für unsere ganze Generation ein Stück weit Idole, also eigentlich fast wie die MusikerInnen, von denen man Fan war. Und wenn ich da so jetzt aus unserer Hip-Hop-Bubble an Leute denke wie Falk Schacht, der auch irgendwie in den 2000ern schon der übelste Hip-Hop-Journalisten-Papst war, auch wenn ich weiß, dass er diesen Begriff hasst, sorry. Oder ich denke an Dani Fromm, die bis heute einfach eine der besten Hip-Hop-Journalistinnen ist, die wir in diesem Land haben, und denke dann daran, die war ja schon in den 2000ern für laut.de tätig und alles, was mich musikalisch interessiert hat, hat diese Frau halt besprochen. Und ich war halt einfach als Teenager unfassbar verknallt in diesen Dani Fromm, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass das ein Typ ist. Mhm. Ja, was auch sehr, sehr viel über Gender-Stereotype im Musikjournalismus sagt, aber anderes Thema auf jeden Fall.
Ja, auch große Verrisse.
Auf jeden Fall.
Shoutout Dani Fromm.
Auf jeden Fall.
Ja, zudem hat der Musikjournalismus natürlich auch eine Archivfunktion. Also wir können zum Beispiel die kulturhistorische Bedeutung der Neuen Deutschen Welle aus heutiger Sicht viel besser verstehen, wenn wir eben ein paar alten, aber dokumentierten Ausgaben der längst eingestellten Zeitschrift Sounds blättern. Ja, wie bereits angedeutet, gab es durchaus mal eine Zeit, in der sich Papierhefte voller kleingedruckter Reviews, Konzertberichte und Textinterviews ziemlich gut verkauft haben. Magazine wie The Source, Downbeat oder in Deutschland der Musikexpress waren mächtige Gatekeeper. Sie haben ähnlich wie die MacherInnen von MTV bestimmt, was gehört, gekauft und für Hot Shit befunden wurde.
Ja, und das hat definitiv auch unseren Musikgeschmack geprägt und dafür gesorgt, dass wir, wie wahrscheinlich viele junge Menschen, angefangen haben, auch selbst davon zu träumen, eines Tages halt vom bloßen Musik hören, wenn man so ganz vereinfacht ausdrücken möchte, halt leben zu können und halt über Musik zu schreiben. Und für mich persönlich hat das eben bedeutet, dass ich 2006 angefangen habe mit Musikjournalismus mit 16 und 2008 Chefredakteurin von Rapspot.de, einer ganz, ganz kleinen DIY-Musikmagazin-Online-Plattform geworden bin. Und es waren auf jeden Fall wilde Zeiten.
Mhm. Leute, ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber Lina hat heute extra dem Anlass entsprechend das alte Rapspot-T-Shirt ausgegraben und angezogen.
Nach 10 Jahren das erste Mal aus der untersten Etage des Kleiderschranks gefischt, weil man muss sich natürlich auch auf das Thema vorbereiten.
Ja, ein bisschen Nostalgie will erlaubt sein.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja, als du bei Rapspot.de warst, da waren die goldenen Jahre natürlich längst vorbei. Die Musikbranche steckt in einer ernsthaften Krise, ausgelöst durch Neuland, Internet. Physische Tonträger haben ganz krass an Bedeutung verloren. Illegale Downloads sind in Mode gekommen. Verwertungsketten haben sich grundlegend verändert.
Ja, und parallel dazu oder analog dazu kann man fast sagen, kam eben auch der klassische Musikjournalismus, wie man ihn so kennt, unter die Räder. Und seitdem ist eigentlich dieser Abgesang auf Musikjournalismus auch laut. Also peu à peu haben Musikmedien an LeserInnen verloren, an Auflagen, wenn man jetzt über Printmedien spricht. Werbeumsätze sind eingebrochen, damit sind Budgets halt zusammengecuttet worden. Und die Breite und Bedeutung, die Musikjournalismus einst hatte, ist auf jeden Fall verloren gegangen. Was man auf jeden Fall beobachten kann, Printformate und Musikfernsehen wichen zu der Zeit Online-Formaten. Also wir haben schon über Blogs und Online-Magazine gesprochen, aber eine ganz besonders tragende Rolle hatte natürlich auch YouTube mit ganz vielen Videoformaten, die es plötzlich gab. Dann natürlich auch, was man heute kaum noch auf dem Schirm hat, diese direkte Vernetzung von Fans über Online-Foren, über MySpace, über so die VZ-Netzwerke, StudiVZ, SchülerVZ und dann eben auch Facebook kurze Zeit später. Das war ja was völlig Neues für die Leute, dass die eben sich untereinander auch vernetzen konnten und sich über Musik austauschen konnten, sich Sachen empfehlen konnten, dass es quasi einen überregionalen Buschfunk, einen internationalen Buschfunk eigentlich gab über Musik. Und ich kann gar nicht in Zahlen fassen, wie viel Mucke ich zu der Zeit alleine aus irgendwelchen amerikanischen Rap-Foren oder von MySpace entdeckt habe, was ich zum Teil bis heute noch höre. Also das war einfach eine Zeit, wo plötzlich Artists diese Gatekeeper-Musikmedien, die es vorher brauchte, um überhaupt Leute auf die eigene Musik aufmerksam zu machen, wo die plötzlich gar nicht mehr nötig waren. Und die konnten eben diese ganzen Plattformen, die da aufploppten, also gerade MySpace und dann Facebook, selber nutzen, um einen direkten Draht zu ihren Fans aufzubauen. Und wo vorher eben JournalistInnen in Interviews diese Informationen aus den Artists halt rausgekitzelt haben, sind es jetzt eben die Stars, die auf Facebook ihren Fans das selbst erzählen. Und dadurch hat sich der Musikmarkt natürlich auch demokratisiert.
Ja, absolut. Und der klassische Musikjournalismus ist, wie schon erwähnt, dann wirklich deutlich unter die Räder gekommen. Im Grunde genommen eine Entwicklung, die jetzt seit bald 30 Jahren anhält und sich auch fortlaufend verschärft. 2025 sind MusikjournalistInnen längst keine deutungshoheitlichen GatekeeperInnen mehr oder gar TastemakerInnen. In Zeiten von Spotify Wrapped an Hörverhalten und Musikgeschmack angepasste Playlisten und TikTok-Algorithmen braucht es eigentlich keine MusikjournalistInnen mehr, die irgendwelche heißen Empfehlungen aussprechen.
Na, früher waren MusikjournalistInnen eben InsiderInnen, die exklusiv und mit einem zeitlichen Vorsprung aus den Backstage-Bereichen dieser Welt berichten konnten, so ganz romantisch, ne? Und heute kommt jeder Fan in Echtzeit direkt an seine Lieblingsband ran, hat einen quasi virtuellen Zutritt, zeitlich unlimitiert zu dem Backstage und sieht in der Instagram-Story vom Lieblingsartist eben, was gerade los ist. Artists können sich selbst interviewen, wenn sie der Welt was zu erzählen haben. Die müssen nicht irgendwie hoffen, dass irgendein Magazin ihnen eine Plattform gibt. Und es braucht diese Multiplikatoren theoretisch gar nicht mehr. Alle haben ständig Zugang zu jedem erdenklichen Lied der Welt. Man muss nicht mehr mit einem Mikrofon vor einem Radiosender sitzen und warten, dass ein Lieblingssong kommt. YouTube ist voll von Konzertmitschnitten. Auf den eigenen Social-Media-Accounts, auf einem eigenen Blog kann jede und jeder eben auch selber rezensieren und selber seine Meinung, seine mehr oder weniger qualifizierte Meinung ja auch über einen Song oder ein Album halt loswerden. Ja. Und gleichzeitig wirken sich Albumkritiken, also jetzt eben aus der klassischen Musikpresse, kaum noch auf den Resonanzzyklus aus. Also heißt konkret ein Album, das auf, weiß nicht, 7 oder 20 oder 50 Plattformen von wirklich qualifizierten MusikjournalistInnen verrissen wird, kann trotzdem auf Platz 1 der Albumcharts landen. Also das gibt da einfach diesen krassen Zusammenhang gar nicht mehr, der lange Zeit einfach gegeben war.
Ja, in letzter Zeit vielfach erlebt.
Ja. Oh ja.
Und weil das so ist, hat die Musikpresse natürlich auch in der Wahrnehmung von ganz vielen Artists massiv an Bedeutung verloren. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass speziell die kommerziell erfolgreichsten KünstlerInnen entweder gar nicht oder nur sehr verknappt für so herkömmliche Interviewformate zur Verfügung stehen. Lina, du weißt ja auch, wovon ich rede. Immerhin übernimmst du mit deiner Agentur Mona Lina seit über 10 Jahren regelmäßig die Pressearbeit für unterschiedlichste Artists.
Ja, das stimmt. Und in den 10 Jahren hat sich auch wirklich viel verändert. Das eine ist das, was wir gerade schon hatten, dass Albumkritiken nicht mehr über Charterfolge bestimmen. Die Auswirkungen auf die Sales und auf Streams sind überschaubar. Medienpräsenz, was ja das Resultat von Pressearbeit ist, spielt für Artists dann eher eine Rolle, wenn es um den Aufbau der eigenen Artist-Brand geht. Oder es hilft bei SEO-Bestrebungen zum Beispiel. Oder kann gerade NewcomerInnen bei verschiedenen Steps in der Professionalisierung helfen, zum Beispiel als Nachweis für Förderanträge oder auch um eine bessere Präsenz zu haben für Bookings und so. Davon ab beobachte ich aber auch, dass viele Artists so Musikjournalismus eher als verlängerten Arm ihrer Social-Media-Aktivitäten begreifen. Und die wollen dann zu 300% bestimmen, was in den Medien über sie steht und was und wie über sie geschrieben wird. Und auch welche Fragen ihnen in Interviews gestellt werden und wie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass bestimmte unangenehme oder zu persönliche Fragen auch aus Interviews rausgeschnitten werden im Nachgang. Das finde ich auch richtig, dass Artists da ein Stück weit ihre Grenze ziehen können, sondern dass wir es immer wieder erleben, dass Artists eben, wenn sie ein Interview autorisieren, dann wirklich anfangen, Formulierungen auch von den JournalistInnen umzuformulieren, weil sie es halt so schöner finden.
Mhm.
Und das ist dann was, wo wir auch irgendwie als Promo-Team dann sehr stark vermitteln müssen zwischen Artist und Medium, weil da natürlich schon auch stark in den Job der JournalistInnen eingegriffen wird.
Ja, spannend. Ich kenne es natürlich. Also selbe Phänomen irgendwie von der anderen Seite.
Naja.
Ich bin ja dann der die Frage gestellt hat, die umformuliert werden soll. Aber ja, super interessant. Während der Musikjournalismus seine Spielflächen immer weiter ins Internet verschoben hat, wuchs dann natürlich auch der Konkurrenzkampf zwischen den knapsenden Plattformen. Plötzlich ging es um Klickzahlen, um Google-Platzierungen. Die Überschriften wurden reißerischer. Der Gossip-Faktor in der Berichterstattung hat natürlich vielerorts zugenommen und die Qualität der Beiträge ab. Ja, auch die tiefgründige Auseinandersetzung mit Musik in ihrer Reinform hat dann plötzlich irgendwie eine etwas unbedeutendere Rolle gespielt. So langformatige Fließtexte zerschellten an kurzen, vom Internet gepeinigten Aufmerksamkeitsspannen. Das klassische Rezensionswesen ist ganz schön verkümmert. Fastfood-Trash-Plattformen wie jetzt beispielsweise Raptastisch haben seriöse oder zumindest seriösere Portale vom Hof gejagt.
Das ist natürlich auch dann problematisch, wenn man eben beobachtet, dass der Musikjournalismus immer instabiler und bedeutungsloser wird, wenn das zeitgleich bedeutet, dass er eben auch immer unkritischer, käuflicher und erpressbarer wird, weil einfach so ein Druck drauf ist. Das heißt, je verzweifelter so ein Magazin ums Überleben kämpft, desto stärker können natürlich auch große Player wie Labels oder PR-Agenturen, WerbepartnerInnen und am Ende natürlich auch die KünstlerInnen selbst auf ihren Content einwirken und eben entscheiden, was und wie das platziert wird.
Mhm.
Und das konnten wir in den letzten Jahren super krass beobachten, gerade seit sich Magazine eben auf Internetpräsenzen zurückziehen oder eben dann am Ende des Tages komplett den Betrieb einstellen.
Ja, also diese Abschiedsstatements von Musikmagazinen haben wir in den letzten Jahren ja wirklich fast alltäglich gehört. Es ist eine sehr lange Hiobs-Botschaftenliste, vielleicht hier ein paar Auszüge. 2018 wurde in Deutschland die Printausgabe von Intro, von Groove, von Backspin und Spex eingestellt und in UK die des New Musical Express. 2019 folgte das Q Magazine und die Juice. 2023 trennte sich der Springer Verlag von seinen drei großen Musiktiteln Rolling Stone, Musik Express und Metal Hammer. Anfang 2024 wurde Pitchfork, das wahrscheinlich wichtigste musikjournalistische Medium der Nullerjahre, gekürzt. Ist jetzt nur noch eine Online-Rubrik in diesem Männermagazin GQ. Parallel dazu hat Weißdeutschland seine Pforten geschlossen. Und das sind halt, also wie gesagt, nur Beispiele.
Das ist schon ein ganz schöner Friedhof, ne? Also, und da reden wir ja jetzt nur über Print- und Online-Magazine. Worüber wir bisher wirklich wenig gesprochen haben, ist da der Rundfunk. Und auch da ist der Trend recht eindeutig, weil reine Musiksendungen oft die sind, die dem Rotstift halt zuerst zum Opfer fallen. Und das Radio ist ja genauso betroffen von mangelnden Werbeeinnahmen oder eben Kürzungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und immer mehr Musikstrecken, die einst eben wirklich tolle Sendungen waren, werden halt inzwischen nur noch durch reine Songrotationen bespielt. Da gibt's dann keine musikjournalistischen Einordnungen mehr, keine Interviews, keine O-Töne. Bis hierhin mag das alles ja wirklich ziemlich ernüchternd klingen. Man könnte sogar meinen, dass die moderne Welt den Musikjournalismus wirklich gar nicht mehr braucht. Aber das stimmt eigentlich ganz und gar nicht. Zumal es ihm je nach Perspektive eigentlich auch gar nicht so schlecht geht.
Ja, logischerweise ist der Musikjournalismus von der Popkultur, von ihrem Output und ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz abhängig. Die gute Nachricht ist, dass Pop im Jahr 2025 wichtiger, aufgeladener, auch kosmopolitischer ist denn je. Das empfindet auch unsere geschätzte Kollegin Laura Aha so, die im Herbst letzten Jahres am Reeperbahn-Festival-Konferenzpanel Musik und Medien, Do We Have a Problem, Musikjournalismus im normalisierten Krisenmodus teilgenommen hat.
Popkultur ist einfach ein Riesenfeuilleton-Thema. Es ist einfach, also irgendwie auch immer so eine Fragestellung, wo ich mir denke, so alle Menschen hören doch Popmusik. Also Popmusik ist ja nicht mehr nur noch was für junge Leute, die halt nerdige Musikmagazine lesen. Es sind ja wirklich eigentlich wahrscheinlich noch nie so viele Menschen an Popmusik interessiert gewesen wie jetzt gerade, denke ich mir. Und ich finde, man merkt es ja halt auch anhand, wie halt einfach Popstars auch im politischen Kontexten besprochen werden. Irgendwie Beyoncé, Taylor Swift. So, man kann an diesen Figuren so viel gesellschaftlich ablesen. Brad Summer, was sagt das über Feminismus aus? All diese Dinge, das sind ja einfach alles hochpolitische, gesellschaftspolitische Themen. Und deswegen finde ich eigentlich diese Frage so, also ich finde, wir alle brauchen das. Und ich finde, da kann man ja wahnsinnig viel erzählen. Das passiert ja auch.
Ja, Laura sagt das sehr, sehr gut und eigentlich schon on point, dass Popkulturberichterstattung notwendig ist und vor allem in der richtigen Aufmachung auch im Jahr 2025 gut funktionieren kann. Das haben durchaus Medien verstanden, nämlich unter anderem die Leitmedien und die öffentlich-rechtlichen.
Ja, während viele traditionsreiche Magazine geschrumpft oder verschwunden sind, hat der Popkulturjournalismus in den letzten 15 Jahren mehr und mehr im Feuilleton Einzug gehalten. Heißt, Seiten, die früher in FAZ, Zeit oder Spiegel für die Hochkulturberichterstattung über die x-te Neuinszenierung der Zauberflöte reserviert waren, bieten heute Platz für ein Haftbefehl-Porträt.
Ja, oder einen Aufsatz über das Zeitgeistphänomen Billie Eilish oder ähnliche Themen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Öffentlich-Rechtlichen, für die Rundfunk- und Hörfunkanstalten. Ich denke da an Formate wie Puls Startrampe, Arte Plattenkiste, 1 Live-Ikonen oder auch der Radio 1 Soundcheck. Die kreisen ja ausschließlich um die zeitgenössische Musikkultur. Mhm. Und auch das ZDF-Magazin Royal bildet diese Musiklandschaft in Deutschland mit ab. Und dann gibt's ja zusätzlich noch eine sehr spannende Entwicklung zu beobachten, nämlich dass Musikjournalismus mit verschiedenen anderen Zweigen des Journalismus gekreuzt wird, gerade in sehr jungen Formaten. Und da denke ich zum Beispiel an die sehr gelungene Kreuzung mit Politikjournalismus im Podcast Cosmo Machiavelli mit Vassili Golot und Jan Kawelke oder im Danke-Gut-Podcast mit Miriam Davud-Wandi, wo Musikthemen eben Themen rund um psychische Gesundheit auch gegenübergestellt werden.
Ja, der Musikjournalismus hat in den letzten Jahren also viele neue Gesichter bekommen. Er blüht in völlig neuen Erscheinungsformen und hat 2025 auch völlig andere Funktionen als 1985 oder 2010.
Ja, in einer Welt, in der übermäßige Informationen auf einen einprasseln, in der jeden Freitag 100.000 neue Songs und 20 brandheiße NewcomerInnen auf den Markt fluten, ist es natürlich auch die Aufgabe eines wie auch immer gearteten neuen Musikjournalismus, so ein Stück weit Ordnung ins Chaos zu bringen, würde ich sagen. Also die Berge an News und kreativem Output zu überprüfen, zu filtern und das eben auch vielleicht besser zu machen als so ein Algorithmus. Und Musikjournalismus kann heute und in Zukunft dadurch eben auch bedeuten, wertige Releases aufzuspüren, die eben durch diesen, ja doch durch den Mainstream verzerrten Algorithmus gerutscht sind und nicht in den relevanten Playlisten, die eben von den Plattformen gefiltert werden, ihren Platz gefunden haben. Und das ist dann eben auch eine wichtige Aufgabe von Musikjournalismus, den großen Playern und Tastemakern, die wir heute haben, und es sind nun mal Tech-Firmen wie Spotify, Apple, Deezer, Instagram, TikTok, auf die Finger zu schauen.
Ja, absolut. Gleichzeitig muss der Musikjournalismus natürlich eine kritische Ergänzung sein zur perfekt optimierten 24/7 Selbstvermarktungsstrategie von KünstlerInnen und Bands. Gerade in Zeiten eben von TikTok-Livestreams aus dem Badezimmer von Rapper XY braucht es halt eine Überprüfungsinstanz. Mehr denn je geht es natürlich aber auch darum, popkulturelle Trends und Großereignisse. Afro-Trap, Bread Girl Summer, die Oasis Reunion, Music Me Too, historisch, politisch und gesellschaftlich einzuordnen. Also Zusammenhänge zu erklären, Popkultur aus dem luftleeren Raum zu holen und in ein Verhältnis zu setzen mit den großen kosmopolitischen Themen und Debatten unserer Zeit. Genau das ist es, was die amerikanische Journalistin Lizzie Goodman meint, wenn sie sagt, Music Journalism isn't really journalism about music anymore, it's culture journalism.
Was dann wiederum auch den Erfolg besagter Ressortvermischung wie eben bei Cosmo Machiavelli erklärt, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Ein weiterer Aspekt ist, wir leben ja in einer Epoche der InfluencerInnen und damit in einem Zeitalter, in dem sich junge Menschen vor allem an Personen der Öffentlichkeit orientieren und diesen Aspekt hat unsere Kollegin Melanie Gollen, die auch Journalistin und Moderatorin ist, auf der Reeperbahn-Festival-Konferenz angerissen.
Was ich glaube aber auch, dass im Musikjournalismus eine Entwicklung ist, wo wir hingehen oder wo wir schon sind, dass eben viel Musikjournalismus oder musikjournalistische Inhalte, die auf Social Media zum Beispiel stattfinden, darüber funktionieren, dass die Leute die Person interessant finden und nicht unbedingt, weil sie denken, das ist ein cooles Musikmagazin, sondern dass es wieder viel mehr um die Persönlichkeit hinter den Texten geht, dass man weiß, okay, das ist Laura, die schreibt immer darüber und wenn sie was empfiehlt, dann weiß ich, das ist mein Geschmack, sowas.
Ja, in gewisser Weise war das ja auch schon immer so. Lina, du hast ja vorhin zum Beispiel von deinem Crush auf das Laut.de-Phänomen Dani Fromm erzählt. Mhm. Was bisher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der Aspekt, dass das Internet eben samt der sozialen Medien unheimlich viele Tore aufgetreten hat, die die freie musikjournalistische Arbeit enorm erleichtern können.
Das stimmt und so ist es heute eben auch möglich, mit wirklich niedrigschwelligen technischen und finanziellen Aufwand ein eigenes Medium, also sei es ein Blog oder ein Podcast, zu erschaffen und mit Hilfe von Tools wie Patreon oder Steady auch eine barrierefreie Spendenfinanzierung anzuregen. Eine Plattform, die das zum Beispiel auch macht, ist Byte.fm. Die lebt maßgeblich von den freiwilligen Spenden der HörerInnen und kann dadurch eben auch unabhängig agieren. Dadurch hat sich der Musikjournalismus in dieser digitalen Welt aber eben auch ein Stück weit demokratisiert. Also ist auch einfach ein positiver Aspekt. Der Zugang für NeueinsteigerInnen, die eben jetzt keine Ausbildung, kein riesiges Volontariat haben, die kein Netzwerk mitbringen, die nicht in Berlin wohnen, das hat sich alles erleichtert. Christian Tjabens ist ein alter Hase, kann man fast sagen, im Musikjournalismusgeschäft. Der hat auf dem letzten Reeperbahn-Festival auf dem Panel betont, dass das Spektrum an hörbaren Stimmen im Musikjournalismus sehr viel diverser geworden ist. Und durch eben diese Digitalisierung und die ganzen Möglichkeiten, die damit verbunden sind, hat diese Old White Man-Perspektive, die es ja in der Musikpresse ganz, ganz lange gab, an Überrepräsentanz verloren.
Also ich finde die Medienlandschaft inhaltlich heute viel reizvoller, als sie es vor 30 Jahren war, wo eben tatsächlich die so charmant die Redaktionen, die ich auch vermisse, gewesen sind. Das waren Männerclubs und auch so hierarchische Strukturen da immer ganz deutlich drin. Ist ja viel einfach aufgebrochen, weggefallen, gibt's gar nicht mehr oder hat nicht mehr diese Bündigkeit. Ich rede jetzt sicherlich nicht über jede einzelne Tages- und Wochenzeitung oder die öffentlich-rechtlichen Redaktionen, aber in diesem Indie Medienumfeld wächst natürlich die Freiheit, also gegenüber allen Beteiligten, sich wie Melanie für abseitige Themen, nenne ich das jetzt mal, ohne es negativ zu meinen, begeistern zu wollen.
Ja, Christian spricht hier von einem Indie-Medienumfeld, also von einer breiten Masse an dezentralen Plattformen, die teilweise nur von einer einzigen Person bespielt werden. Melanie Gollen dazu.
Ich glaube, viel mehr Leute interessieren sich für Musikjournalismus als jemals zuvor. Die wissen halt nur nicht, dass das so heißt. Also, wo ich das ganz viel sehe, ist halt bei Instagram und TikTok, da die ganzen Fans, die jedes kleinste Detail suchen und so. Und dann gibt's halt ein paar Creator, ich weiß nicht, ob ihr Mathilda kennt zum Beispiel, die sowas machen. Sie macht ganz viel so Deutschrap-Analysen und macht das witzig und mit Memes und schnell geil geschnitten und das ist super. Aber niemand würde auf die, also habe ich zumindest noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, das ist hier Musikjournalistin Mathilda von TikTok. Aber das ist da und die hat voll viele Follower und die Leute rasten aus, wenn sie Videos hochlädt und das ist geil. Und ich glaube, wenn wir Musikjournalismus sagen, denken wir halt geschriebener Text in der Zeitung und nicht geiles TikTok.
Ja, ich habe besagte Mathilda mal kontaktiert und auch eine Rückmeldung bekommen. Sie ist 26 Jahre alt, unterrichtet Deutsch an einer Berufsschule und analysiert nebenbei Rap-Texte und popkulturelle Phänomene auf YouTube, TikTok und Instagram. Mich hat interessiert, ob sich Mathilda selbst als Musikjournalistin bezeichnet.
Ich würde sagen, meine Arbeit beinhaltet auf jeden Fall Elemente des Musikjournalismus. So durch meinen Content bleibt man ja auch irgendwie geupdatet, was gerade in der Branche vor sich geht, welche neuen unerwarteten Releases es gibt, über welche Alben man spricht, welche großen Themen im Diskurs stattfinden, also so von Feminismus bis Ableismus. Und ich habe auch immer einen journalistischen Standard an meine Videos. Also ich möchte da nicht einfach irgendwie meine Meinung einmal kundtun, sondern ich möchte, wenn ich eine Meinung habe, die begründen können. Ich stecke sehr, sehr, sehr viel Zeit in meine Recherche und lasse hier zum Beispiel auch immer irgendwie literaturwissenschaftliche oder sprachwissenschaftliche Hintergründe mit einfließen. Auf der anderen Seite, und das grenzt mich, glaube ich, zum klassischen Musikjournalismus ab, stehe ich als Person noch viel mehr im Vordergrund. Also ich kann halt eben dann doch auch mal einen trockenen Spruch bringen oder einen Joke raushauen oder mal wirklich was Persönliches von mir erzählen. Und das macht es dann aber nicht direkt unprofessionell, wenn ich das mache.
Ja, Mathilda ist der lebende Beweis dafür, dass es auch 2025 absolut möglich ist, mit tiefen, komplexen, kritischen Recherchen und vermeintlicher, fast schon trockenen Textanalysen abertausende Menschen zu erreichen und dafür zu begeistern. Ja, neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin ist sie einfach humorvolle Influencerin, politische Aktivistin, Musikkritikerin zugleich. Und gilt in den Kreisen ihrer FollowerInnen vermutlich genau deshalb als absolut kredibil.
Dass Leute irgendwie gerne meine Analysen gucken, liegt, glaube ich, daran, dass ich eben genau so komplex und so tief in ein Thema reingehe. Also, dass ich zum Beispiel da halt auch mal die Grammatik hinter einer einzelnen Textzeile erkläre oder den Bezug zu einem Motiv aus der Spätromantik herstelle. Und ich kann mir vorstellen, dass so klassischere musikjournalistische Formate da eventuell ja eine Form von Angst haben, vielleicht irgendwie die breite Zielgruppe, die große Masse irgendwie auf der Strecke zu lassen, wenn man wirklich so spezifische, nischige Themenschwerpunkte setzt. Wenn ich jetzt aber so zum Beispiel die Sad Girl Ästhetik, deutscher Female Indie Mucke erläutere und dann das Ganze noch mit Shakespeares Hamlet vergleiche, dann ist es halt eine Analyse, die man so aber davor halt erstmal noch nicht gesehen hat und nicht kennt. Und das ist was Neues, Spannenderes irgendwie ist. Und ich glaube, man merkt mir auch einfach an, dass ich da halt wirklich mit so ganz viel Herz mich in ein Thema reinnörde und mir das Spaß macht. So meine Analysen, ich vergleiche die ganz gerne so ein bisschen mit so Mitternachtsgesprächen auf Gartenstühlen, wenn man sich da einmal so komplett in einem Thema verliert und aufgeht. Und das macht ja auch Spaß, ne?
Ja, Shoutout Mathilda. Fundierter und authentischer Musikjournalismus passt auch in schnell geschnittene Short-Vertical-Video-Formate auf TikTok und Instagram. Das beweist sie ja eigentlich von allen am besten. Das Berliner Diffus-Magazin beweist es mit dem Kachelformat 3 Fakten über, zum Beispiel aber auch sehr smart. Es ist durchaus möglich, auch in Zeiten, in denen Leute irgendwie durch ihren Feed scrollen in einer extremen Geschwindigkeit, trotzdem ein bisschen Musik-Knowledge mitzugeben. Und dann haben wir natürlich auch Musik-InfluencerInnen wie beispielsweise Somewhere Soul, Tina Edwards, Joe Donnelly oder Soundwaves of Wax. Die haben es allesamt geschafft, mit kreativen Musikrezensions- oder Ranking-Formaten große Reichweiten aufzubauen.
Ja, letztgenannte Influencerin Jula, also Soundwaves of Wax, die hat zum Beispiel ein wirklich ganz, ganz simples, aber wirklich großartiges Format entwickelt. Jeden Tag zieht sie aus der wirklich riesigen, verstaubten Vinylsammlung von ihrem verstorbenen Papa eine Platte. Dann spielt sie die Platte kurz an, ordnet sie musikhistorisch ein und spricht darüber. Und das Format funktioniert einfach über die dahinterstehende Idee, dass es eine gewisse Kontinuität gibt, dass es jeden Tag passiert. Und Julas sympathischer Moderationsstil, ihre grundsubjektive Betrachtung dieser Musik, die tun ihr Übriges. Jula macht das, was guter Musikjournalismus eigentlich schon immer getan hat, nämlich Menschen für gute Musik begeistern und vor schlechter Musik zu warnen.
Genau das tut auch der US-amerikanische YouTube-Musikkritiker Anthony Fantano. Vielleicht kennt ihr seinen seit Jahren florierenden Album-Review-Kanal The Needle Drop. Auch wenn ein in seiner Relevanz, Schlagkraft und Qualität vergleichbarer Channel in Deutschland bislang fehlt, gibt es immer wieder gute musikjournalistische Recherchen und Interviews in YouTube-Passform, ja, die eine gute Mitte finden zwischen Entertainment und Bildungsauftrag. Ich denke da ja zum Beispiel an die guten Musikszene-Recherchen der YouTuberin Sascha oder an die sehr erfrischenden Interviews in Gretels Gasthaus, aber auch an Formate wie die Puls-Musikanalyse oder Hype Culture.
In den letzten Jahren sind außerdem etliche wirklich tolle auditive Formate gewachsen, also Musikpodcasts wie Alben für die Ewigkeit, Reflektor, Tape Notes, BPM Berlin oder auch ein gewisser Podcast namens Sinus, lieber Alex. Zusätzlich schießen in sich geschlossene musikjournalistische Storytelling-Podcasts quasi aus dem Boden. Ich denke da zum Beispiel an die Taylor Swift Story. Und wenn solche Podcasts spannend genug aufgemacht sind, dann dürfen sie auch lang sein. Dann ist eben nicht nur dieser snackable Content ein Erfolgsfaktor, sondern dann funktionieren eben auch lange und ausführliche Formate.
Ja, genau. Also wenn Inhalte irgendwie spannend aufgemacht sind, dann können sie sogar auf Papier abgedruckt werden.
Wahnsinn.
Selbst im Jahr 2025. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil die Gen Z ohne Printmagazine aufgewachsen ist, scheint sie neuerdings, und das ist ja wirklich kurios, empfänglich zu sein für analoge Berichterstattung. Das Diffus-Magazin, das es über Jahre hinweg ja geschafft hat, so zur coolen Brand aufzusteigen, bringt seit November 2023 im Halbjahrestakt eine gedruckte Zeitschrift heraus, die sehr gut bei ihrer Zielgruppe anzukommen scheint. Ich habe Torben Hodan, also den Gründer und Herausgeber von Diffus, nach dem Erfolgsrezept hinter seinem Printprojekt gefragt.
Wir haben 2023 angefangen, unser Printmagazin zu veröffentlichen und das kommt ja zweimal im Jahr raus. Und das ist auch, sag ich mal, der allergrößte Unterschied zu allen anderen. Wir wollen das wirklich eher als Add-on zu dem, was wir online machen, veröffentlichen. Wenn man es flapsig sagt, könnte das vielleicht auch sowas wie unser Merch-Item sein, obwohl es natürlich viel mehr ist. Da steckt ganz viel Arbeit drin, nur exklusive Fotos, Stories, für die wir teilweise Artisten ein halbes Jahr begleiten. Aber so grundlegend ist, glaube ich, der Unterschied, warum das jetzt bei uns funktioniert, dass wir immer bei allem, was wir tun, unseren Fokus auf unsere Online-Arbeit legen. Damit verdienen wir Geld. Da wissen wir, das können wir natürlich am besten, weil wir da auch angefangen haben mit. Nichtsdestotrotz gab es irgendwie im Hinterkopf immer diesen Traum, hey, lass uns doch mal ein Printmagazin machen und so in der echten Welt ankommen. Und das haben wir dann 2023 gemacht, aber wirklich mit dem Fokus, wenn wir das machen, wollen wir das auch wieder richtig machen, dann wollen wir da viel Arbeit, viel Energie reinstecken und das genau mit dem gleichen Ansatz fahren, den wir online auch fahren, also Qualität vor Quantität und eben ja besondere Stories machen. Und letzten Endes hat sich das, glaube ich, sehr gut ausgezahlt, weil die Leute das einfach gut annehmen. Ich denke, wir machen einiges anders als der Rest. Wir setzen wirklich auf Qualität, egal ob das jetzt die Fotos, ob das die Texte sind. Wir waren schon mit einem Artist in den USA unterwegs. Eine Kollegin hat Nina Chuba für ein halbes Jahr immer wieder getroffen. Jetzt auch für die kommende Titelstory sind wir seit mehreren Monaten mit einer Band am Arbeiten. Und das ist einfach das Spannende, glaube ich, bei unserem Magazin, dass es wirklich nicht nur zweckdienlich ist, sondern dass wir versuchen, da wirklich große Qualität zu liefern. Das zieht sich dann am Ende auch im Produkt selber durch, dass wir wirklich eher Coffee Table Book als Wegwerfmagazin sind, sage ich mal.
Ja, Printprodukte wie eben das gedruckte Diffus-Magazin oder auch die Kunst- und Musikzeitschrift Das Wetter, Die kommen nicht nur wegen der Inhalte gut bei den Leuten an, die natürlich wahnsinnig wichtig sind. Die haben vor allem einen wertigen und ästhetischen Charakter und dadurch auch irgendwie so einen romantisch-nostalgischen Charme, also fast so ein bisschen wie eine Vinylschallplatte, kann man fast sagen. Das sind zeitlose SammlerInnenstücke für MusikliebhaberInnen und sind deswegen eben auch hochwertig designt und auf dickem Papier gedruckt, dass sie eben so wertig wirken.
Die hat man einfach gerne in der Hand, so, ne?
Ja.
Also geht's mir tatsächlich auch mit dem Wetter jetzt zum Beispiel, wenn ich im Bahnhofskiosk stehe. Interessanterweise zeichnet sich auch international der Rückwärtstrend ab zum Printmagazin. Der New Musical Express, also quasi der große Bruder der deutschen Magazine, erscheint seit 2023 auch wieder als gedrucktes Heft. 2018 war die Printausgabe des NMI aus Kostengründen eingestellt worden. Ein weiteres Medium, das in unserer Musikbubble zuletzt immer mehr an Relevanz gewonnen hat, ist ja der Newsletter. Auf internationaler Ebene wäre da beispielsweise der First Floor Newsletter von Sean Rinaldo zu erwähnen oder der Music Journalism Insider, den Todd Burns zur Verfügung stellt.
Ja, hier muss sich auch die deutsche Musikmedienlandschaft keinesfalls verstecken. Also Diffus hatten wir gerade schon, die haben ja auch einen Newsletter. Und ich weiter denke zum Beispiel an den Zwischen 2 und 4 Newsletter von Melanie Gollen, die wir gerade schon gehört haben, und Alena Strutz und Rosalie Ernst. Oder an das sehr tolle Projekt Ein Song reicht, Shoutout Martin Hommel und Fab, den wir ja hier auch schon zu Gast hatten, die uns täglich mit diesem Newsletter einen Musiktipp ins Postfach spülen, immer jeden Morgen. Das ist ein sehr, sehr schönes Format.
Ja, also es kann eigentlich echt einfach sein und trotzdem einfach gut, ne?
Ja, voll.
Ja, wir haben seit den frühen 2000er Jahren haben wir noch einen anderen Trend irgendwie, der sich beobachten lässt, der auch zunimmt. Und das ist der mal mehr, mal weniger kritisch-journalistisch motivierte Corporate-Journalismus. Apple Music und Amazon Prime produzieren hochwertige Video-Interviews und Dokus mit den größten KünstlerInnen des Landes. Major-Labels betreiben ihre eigenen Medienplattformen wie Stoked oder Songpoeten. Die Telekom sponsert einen Tanzmusik-Podcast. Das internationale Magazin Resident Advisor ist zugleich eine Art Ticketing-Plattform. Also die Liste ist ewig lang. Einerseits sind diese Corporate-Kontexte natürlich eine Chance. Gute MusikkritikerInnen können unter guten finanziellen Arbeitsbedingungen tun, was sie am besten können. Die Reichweiten stimmen, die KünstlerInnen kommen sogar freiwillig in die Formate, die Budgettöpfe sind groß. Andererseits sind diese Formate eben nicht unabhängig, gewissermaßen oder tatsächlich käuflich und dementsprechend häufig mehr Werbe- und PR-Tool als Journalismus. Lina, von der Debatte kannst du ja auch ein Lied singen.
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt da natürlich sehr darauf an, wer der Finanzier von solchen Formaten ist und wie viel redaktionelle Freiheit die Redaktion tatsächlich hat. Und ich habe zum Beispiel immer wieder Artists, mit denen ich PR-seitig arbeite, die sich ganz, ganz dringend ein Feature bei Stoked wünschen. Und auch wenn Stoked immer mal abseits der eigenen Reihen fischt, ist es eben klar ein YouTube-Magazin von Universal und damit ist die Themensetzung schon relativ klar auf der Plattform. Und dazu kommt, dass sich ja viele Brands, die eben so ein Musikformat, Musikmagazin aus dem Boden stampfen oder unterstützen, sich reichweitenstarke Artists wünschen, um eben ihre Marken oder Produkte in diesem Format auch platzieren zu können. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kontrovers oder kritisch da dann berichtet werden darf und wer überhaupt Raum bekommt. Und das steht dann natürlich nochmal auf einem anderen Blatt.
Mhm, ja, all das ist letztendlich natürlich auch nur das Ergebnis von prekären Bedingungen. Würde sich der Musikjournalismus aus sich heraus selbst finanzieren, dann wäre er natürlich nicht angewiesen auf Firmendeals, auf Major-Spritzen, auf Werbeanzeigen, auf ja diese Mechanismen der Hofberichterstattung. Mhm.
Ja, und da sind wir dann irgendwie wieder im ersten Teil unseres Gesprächs, ne, wo es eben ja um diese immer kleiner werdenden Budgets geht und um fehlende Werbeeinnahmen und so weiter und auch eine sinkende Reichweite im Prinzip, sinkende Absatzzahlen. Trotzdem ist an dieser Stelle eines wirklich wichtig zu betonen. Prekär waren die äußeren Bedingungen, in die der Musikjournalismus gebettet war, eigentlich schon immer. Und es hat einen Grund, dass das Panel auf der Reeperbahn-Festival-Konferenz aus dem letzten Jahr den Titel normalisierter Krisenmodus getragen hat. Nämlich der wirklich kritische Musikjournalismus ist, seitdem er existiert, eigentlich schon immer einer der fragilsten Player der Musikbranche. Er war eigentlich schon immer gefangen zwischen gewissen wirtschaftlichen Zwängen und Quotenpflichten, um eben nicht mit einbrechenden Einnahmen zu kämpfen. Und er war schon immer auf PraktikantInnen angewiesen, die eben die Medien mit Inhalte füllen. Wurde schon immer auch betrieben von idealistischen Nerds, die entweder schlecht bis kaum bis gar nicht bezahlt wurden. Also ich glaube, da können wir auch beide
ein lautes Lied von singen.
Ja, der halbe Lebenslauf ist voll mit solchen Jobs. Ja, oder die halt eben nicht nur von Journalismus leben, sondern dann eben wiederum sich mit Pressetexterei oder mit anderen Jobs querfinanzieren müssen, was ja dann auch wieder irgendwie zu gewissen Abhängigkeiten bei der Themenwahl führt, die halt JournalistInnen auch selber anpacken können. Und selbst in seinen erfolgreichsten und nicht selten romantisiertesten Jahren, in denen man eben mit dem Helikopter nach New York geschuttelt wurde für irgendeine Pre-Listening-Session.
Fünf-Sterne-Hotel.
Auf jeden Fall. So, wo waren wir da eigentlich, Alex? Ja, selbst in diesen Jahren war der Musikjournalismus einfach super massiv von WerbepartnerInnen abhängig. Und das hat Christian Thiaben auf dem Panel, über das wir gesprochen haben, auch festgehalten.
Ein für mich gegebener Fakt der Musikjournalie ist, dass das auch ein Irrglaube ist, zu denken, dass sich früher in der guten alten Zeit jetzt die Musikmagazine so toll verkauft hätten, dass die von ihren Lesern überwiegend finanziert worden sind. Das ist eigentlich immer Werbung gewesen, die die dicken Hefte finanziert hat.
Ja, irgendwie beruhigt einen das, finde ich, wenn das ein alter Hase aus dem Geschäft so formuliert. Genau wie der Umstand, dass, obwohl der klassische Musikjournalismus ja wirklich schon seit Jahren totgesagt wird, bis heute täglich wunderbare Texte in traditionsreichen, aber auch neuen deutschen Musikmagazinen erscheinen. Bei Laut.de und Flutwelle, bei Missy, bei Classic Rock und Groove Online. Allein dein Engagement zeigt ja, dass im Keller noch Licht brennt. Lina, du hast das musikjournalistische Mammutprojekt 365 Female MCs aus der Taufe gehoben und in den letzten Jahren unter anderem für MDR Kultur, WDR Cosmo, Deutschlandfunk Kultur oder auch Stern gearbeitet.
Ja, und auch wenn ich wie ja viele unserer KollegInnen meinen Lebensunterhalt eben nicht nur im Journalismus verdiene, ist es natürlich schön zu sehen, dass es durchaus auch möglich ist. Und auch du bist ja deinen Weg gegangen vom unterbezahlten Alex von Rap.de. Ich werde dich jetzt, glaube ich, nur noch so nennen übrigens. Zum eigenen Podcast und zum Musikexperten für ja wirklich wahnsinnig viele verschiedene Medien. Das kann man hier gar nicht aufzählen. Und wie schon gesagt, auch wenn heute leider der Privatjet zur Pre-Listening-Session in New York nicht mehr vor der Redaktion steht, weil die Redaktion ja auch meistens irgendein kleines Homeoffice, irgendein Schrank unter der Treppe in der WG ist, gibt es immer wieder diese Momente, wo man genau weiß, warum man diesen Job macht.
Eine Sache ist mir noch ganz wichtig zu betonen. Musikjournalismus ist für die Musikbranche, für die Musikwelt auch deshalb eben so wertvoll, weil er der Musik einen Wert gibt. Ich bin während meiner Recherche auf ein Zitat gestoßen, das die Bedeutung der Musikpresse, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt bringt. David Hepworth, das ist der Gründer vom britischen Q Magazine, hat 2020 im Zuge der Einstellung dieses Magazins in so einem schwarzmalerischen Abschiedsbrief die schönen pathetischen Worte geschrieben: Der Musikindustrie möchte ich sagen, ihr werdet die Musikpresse vermissen. Warum? Weil sie etwas getan hat, was ihr bisher verpasst habt, zu wertschätzen. Durch die Linse der Musikpresse erscheinen eure Acts aufregend und überlebensgroß. Selbst wenn sie es nicht waren.
Ja, zum Glück ist der Musikjournalismus längst nicht tot. Er sieht nur anders aus und fühlt sich anders an. Er setzt auch neue Schwerpunkte und hat völlig neue Aufgaben. Er muss mehr denn je sortieren und filtern, muss vor allem Korrektiv und Überprüfungsinstanz der schillernden, durchgebrandeten Social-Media-Modus-Mio-Musikwelt sein. Und er muss Popkultur, die ja immer viel mehr ist als eine Abfolge von Klängen und Reimen, in ein Verhältnis setzen mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn der Musikjournalismus langfristig überleben will, und wir sind sehr optimistisch, dass er das tun wird, muss er sich immer wieder von angestaubten Mustern trennen, muss kreativ sein. Und ein wichtiges Fazit dieser Folge ist auch: Alles hat seine Zeit. Und auch wenn wir den Duft von einem frisch gedruckten Magazin lieben, auch wenn ich es vermisse, zur Tanke zu gehen und zu gucken, ob die neue Juice schon da ist, man kann sich an dieser Nostalgie nicht festhalten, denn am Ende ist es fast egal, in welchem Kontext Musikjournalismus stattfindet, solange er denn kredibil ist. Denn die Kredibilität eines Mediums steht und fällt mit seinen Abhängigkeiten, ist davon abhängig, wie das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von finanziellen Mitteln aussieht. Und deswegen ist die Frage der Finanzierung einfach immer die größte Herausforderung vom aktuellen und künftigen Musikjournalismus, nämlich Relevanz und Geld zu generieren, ohne die kritische Distanz zu KünstlerInnen und Industrie aufzugeben.
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch unsere Kollegin, die mehrfach ausgezeichnete freie Kulturjournalistin, Podcasterin und Moderatorin Aida Bacher-Nejad zu Wort kommen lassen. Sie hat die gegenwärtige Situation des kritischen Musikjournalismus in einer Audiobotschaft nämlich sehr präzise und prägnant zusammengefasst.
Wir sind in einer ziemlich schwierigen Situation. Wir brauchen Musikjournalismus mehr denn je, denn auch in der Musik gibt es eine unglaubliche Machtverschiebung und Konzentration zu großen Labels, zu Streaming-Anbietern und zu ganz wenigen und dafür absurd mächtigen kunstschaffenden Managern und so weiter. Und gleichzeitig verlieren Medien immer mehr an Relevanz, denn immer weniger Leute sind bereit, dafür zu bezahlen. Die Redaktionen sehen es immer als unwichtiger und es entsteht ein Teufelskreis aus immer weniger Räumen für Musikjournalismus. Wie kann ein guter und seriöser Musikjournalismus der Zukunft aussehen? Idealerweise einer, der die Freiheit hat, der Macht auf die Finger zu schauen. Aber das kostet eben Geld. Und wie das zu finanzieren ist, ist die ganz große Frage.
Ja, Aida hat hier tatsächlich auch schon unfreiwillig einen kleinen Ausblick gegeben. Dem Thema Monopolisierung der Musikbranche werden wir uns voraussichtlich auch hier bald widmen. Wir sind nämlich wirklich fast am Ende dieser Folge angelangt und deshalb ist genau jetzt nach unserer alten Deep Dive Tradition der Moment für unsere Lieblingskategorie gekommen. Entwicklungen, die uns Hoffnung machen.
Ja, und da durfte ich diesmal eine Entwicklung mitbringen und ich muss sagen, dass ich mich in den aktuellen Zeiten damit ganz schön schwer getan habe, jetzt irgendwie den Blick auf was Positives zu richten. Wir haben gerade den 30. Januar. Ein Blick in die Nachrichten des Januars erklärt vielleicht die Stimmung ein bisschen. Ich habe trotzdem eine Meldung gefunden, die mir in den letzten Tagen so eine positive Gänsehaut verbracht hat. Und zwar werfen wir einen Blick in die klassische Musik heute. Ich hoffe, du bist bereit, Alex.
Yay.
Die Oper Wuppertal. Die planen ab sofort regelmäßig Vorstellungen, die sich auch an Gehörlose richten. Und dafür nutzen sie eine britische Technologie, die bereits vor ein paar Jahren durch die jungen Symphoniker in Hamburg getestet wurde, nämlich Soundshirt. Das ist eine Art Jacke, die die Leute anziehen und mit der Klänge als Vibrationen übertragen werden, Musik also fühlbar wird. Und wir sind natürlich noch wirklich ein gutes Stück davon entfernt, dass so eine Technologie wirklich richtig ausgereift ist und vor allem, dass sie Standard ist. Aber ich finde, das ist ein weiterer wirklich extrem schöner Schritt zu einer inklusiveren Musikwelt. Und alleine dieser Gedanke, dass es mehr Menschen den Zugang zur wirklich in meinen Augen schönsten Sache der Welt, nämlich zur Musik ermöglicht, das finde ich total toll und das wollte ich gerne hier teilen.
Eine sehr gute Nachricht. Vielen Dank. Ja, und das war's mit der 5. Folge Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und eingeschaltet habt. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback und über eure Nachrichten auf den Social Media Kanälen des Reeperbahn Festivals und per Mail an deepdive zusammengeschrieben @reeperbahnfestival.com. Vielen Dank an all unsere O-TongeberInnen, die diese Folge mit ihren Expertisen bereichert haben. Und natürlich danke an dich, liebe Lina. Es hat wieder großen Spaß gemacht, mit dir hier im Studio zu sitzen.
Ja, da kann ich dir eigentlich gerade nur einen großen Spiegel aufhängen. Ich kann das nur zurückgeben. Danke auch natürlich an das Team von der RBX GmbH und an das fantastische Studio-Team von German Wahnsinn. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion, Recherche und Moderation: Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio: German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier bald wieder. Ich freue mich sehr. Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao.